Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem letzten Bibelstudientag in diesem Jahr in Herznach. Heute Morgen haben wir das Thema, wie kann ich meinen Glauben überzeugend weitergeben? Es ist ganz klar, der Herr Jesus Christus hat seinen Nachfolgern einen Missionsauftrag weitergegeben. Wir finden einen solchen Auftrag am Ende aller vier Evangelien. Und einen fünften finden wir noch gerade unmittelbar vor der Himmelfahrt gegeben in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun könnte jemand sagen, ja, aber das ist eine gute Sache für Evangelisten, solche, die die Gabe des Evangelisten haben, aber ich habe diese Gabe nicht. Und da hilft uns weiter 2. Timotheus 4, Vers 5. Da sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Hier wird nicht erklärt und nirgends wird erklärt, ob Timotheus wirklich die Gabe eines Evangelisten hatte. Aber er sollte das Werk eines Evangelisten tun. Und so stellt sich auch nicht die Frage, ob wir die Gabe des Evangelisten haben, die ja ausdrücklich erwähnt wird in Epheser 4 und die nur Gewissen gegeben ist. Sie beinhaltet eine ganz ausgesprochene Begabung, um das Evangelium weitergeben zu können. Aber wir sind alle eben mit 2. Timotheus 4, Vers 5 angesprochen, tue das Werk eines Evangelisten. Das, was ein Evangelist tut, das sollen auch die tun, die keine Evangelisten sind. Der Apostel Petrus gibt uns weiter den Auftrag, dass wir über unseren Glauben Rechenschaft ablegen sollen, wenn wir diesbezüglich gefragt werden. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist nicht ganz das Gleiche wie der Missionsauftrag. Der Missionsauftrag, das Evangelium zu verkündigen, aller Schöpfung, alle Nationen zu Jüngern zu machen, das ist eine offensive Sache. Da muss man nicht warten, bis die Leute fragen. Aber das Rechenschaft ablegen, das Petrus hier anspricht, meint, wenn jemand uns die Frage stellt, warum glaubt ihr das? Warum habt ihr da noch Hoffnung? Warum tut ihr das so und warum tut ihr jenes nicht? Da sollen wir jederzeit bereit sein zur Verantwortung. Dass wir erklären können, warum Christen so handeln oder so nicht handeln, warum sie dieses glauben und warum sie jenes nicht glauben. Also dieses Verantwortung ablegen, Rechenschaft ablegen, bedeutet, die Dinge des Glaubens so zu erklären, dass andere, die nicht daran glauben, das verstehen und gedanklich wenigstens nachvollziehen können. In der Apostelgeschichte haben wir wunderbare Beispiele von Evangelisten, wie sie das Evangelium bezeugt haben. Und zwar können wir unterscheiden an diesen Predigtbeispielen in der Apostelgeschichte zwischen A. Predigten vor Juden und B. Predigten vor Heiden. Und es fällt auf, dass das ein Unterschied ist, dass wir da wirklich klare Unterschiede erkennen können. Predigten vor Juden sind zum Beispiel Apostelgeschichte 2, die Predigt am Pfingsten, dann Apostelgeschichte 3, wieder Petrus, der vor der Volksmenge im Tempel predigt, dann Apostelgeschichte 7, Stephanus predigt vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle, auch auf dem Tempelplatz, dann Apostelgeschichte 13, Paulus predigt in einer Synagoge Und Apostelgeschichte 22, Paulus legt Zeugnis ab vor der Volksmenge im Tempel. Das sind Predigten vor Juden und da wird Bibelkenntnis vorausgesetzt. Also die Evangelisation setzt an dem, was die Leute über die Bibel schon wissen. Und sie wussten viel. Aber wir haben dann Beispiele, Apostelgeschichte 14. Paulus spricht dort vor Heiden, vor Barbaren. Und Apostelgeschichte 17, Paulus spricht nicht vor Barbaren, aber vor Heiden. Nämlich vor gebildeten Leuten in Athen. Und in beiden Predigten, kann man sagen, wird keine Bibelkenntnis vorausgesetzt. Nun, was können wir davon auf uns anwenden? Nun, in Epheser 4, 11 bis 12 wird gesagt, dass der Herr Jesus der Gemeinde verschiedene Gaben gegeben hat. Zuerst die grundlegenden Gaben, Apostel, Propheten und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nun wird aber dort gesagt, dass die Evangelisten, wie auch die übrigen Gaben, gegeben seien für das Werk des Dienstes zur Vollendung der Heiligen. Und da stellt sich die Frage, ja, aber Evangelisten sind doch nicht zur Vollendung der Heiligen. Die haben doch nicht einen Dienst an den Gläubigen, sondern an den Ungläubigen, um ihnen das Evangelium zu predigen und zu zeigen, wie sie errettet werden können. Ja, natürlich ist das ihre Aufgabe, aber nicht nur. Epheser 4 macht klar, dass Evangelisten auch eine Gabe haben an dem ganzen Leib Christi, indem sie eben die übrigen Gläubigen, die keine Evangelisten sind, aber das Werk eines Evangelisten tun sollen, unterweisen, wie sie das Evangelium verständlich und wirkungsvoll verkündigen sollen. Und so ist der Evangelistendienst eben für das Werk des Dienstes, das heißt für den Dienst aller Gläubigen und zur Vollendung der Heiligen. Wir sollen also von den Evangelisten lernen und so können wir gerade aus der Apostelgeschichte, aus diesen Predigten, sehr viel für uns alle ableiten und lernen. Nun, das war damals vor 2000 Jahren. Aber wir sind im Europa des 21. Jahrhunderts. Nun, da können wir sagen, der größere Teil heute im neuen Europa hat keinen biblischen Hintergrund. Die meisten Leute wissen fast nichts. Das heißt, wir können darum wieder sehr viel lernen, besonders aus den Predigten des Paulus vor Barbaren und vor gebildeten Heiden. Aber es gibt auch etliche Leute, die noch manches von der Bibel wissen. Und da können wir lernen, wie hat Paulus mit Juden gesprochen, die eben Bibelkenntnis hatten. Wir wollen nun zusammen das Beispiel anschauen, Paulus in Athen. Aufgeschrieben in Apostelgeschichte 17, Verse 16 bis 34. Wir befinden uns da auf der zweiten Missionsreise um circa 50 nach Christus. Paulus gelangt nach Athen. Er muss dort warten, bis seine Mitarbeiter nachkommen. Was tut ein Evangelist in einer Großstadt, wenn er warten muss? Nun, Paulus machte einen Stadtrundgang. Und das zeigt uns, Paulus interessierte sich für das Leben und die Kultur der Stadt Athen. Das ist schon mal eine wichtige Belehrung. Das Interesse an dem, wie die Leute leben und denken, das ist eine wichtige Voraussetzung, um ihnen das Evangelium wirkungsvoll weitergeben zu können. Allerdings lesen wir, dass Paulus nicht blauäugig die Kultur ansah und all diese gewaltigen Kunstwerke der alten Griechen bewunderte. Nein, es heißt, dass Paulus innerlich aufgewühlt und zornig wurde, als er die Stadt voll Götzenbilder sah. Natürlich war ihm klar, dass das Kunst in höchster Vollendung war, was die Griechen hinbrachten mit Darstellung von menschlichen Statuen. Aber für Paulus war klar, dahinter verbergen sich dämonische Mächte, Mächte der Finsternis, in denen diese Menschen gebunden sind. Also er hat nicht einfach abstrahiert, das ist Kunst und man muss ja das andere dahinter gar nicht beachten. Aber er hat sich nichtsdestotrotz dafür interessiert. Er hat Gespräche geführt, so ganz spontan auf dem Marktplatz, auf der Agora. Da gab es auch epikureische und stoische Philosophen, mit denen er konfrontiert wurde. Die Epikureer waren Philosophen, die glaubten, dass die Welt durch Zufall entstanden sei. Darwin lässt grüßen. Also entweder waren die so modern oder wir heute, wenn wir daran glauben würden, wären so veraltet. Wie man das will. Ihre Philosophie beginnt so. Die Atome fielen am Anfang von oben nach unten. Interessant, die hatten eine Atomlehre, schon damals. Aber leider gibt es keine Epikureer mehr, sonst würde ich gerne einen fragen, warum die Philosophie beginnt mit dem Herabfallen der Atome. Leider kann man jetzt niemanden mehr fragen, warum die runterfielen, ja? Wenn es ja nirgends nichts gab, was anzog unten, aber lassen wir das. Dann ist es so, die Epikureer, die glaubten schon, es gäbe Götter. Aber die Götter haben mit der Erschaffung der Welt nichts zu tun. Die sind ganz für sich, die interessieren sich auch nicht für die Menschen, sondern die leben epikureisch. Was heißt das? Die Epikureer überlegten sich, wie kann der Mensch wirklich glücklich sein? Und so sagten sie sich, der Mensch kann glücklich sein, wenn er das Leben genießt. Aber sie waren gescheiter als viele Menschen heute. Sie waren sich im Klaren, wenn man eben überbordend genießt, dann kann das gar kein Genuss sein. Wenn man moralische Schranken durchbricht, kann man gar nicht genießen. Also sie sagten, genießen mit Maß, mit moralischen Schranken, dann hat man einen wirklichen Genuss. Aber sie waren totale Egoisten, denn sie dachten nur an ihr Glück. Sie sagten auch, man solle sich nicht mit den Menschen beschäftigen, die Probleme haben, weil man dann selber Probleme bekommt. Und das stimmt, das weiß man aus der Seelsorge sehr gut. Aber sie stellten sich auch ihre Götter ebenso vor, epikureisch, die interessierten sich nicht für die Menschen, denn hätten sie das getan, so würden sie nach ihrer Meinung eben Probleme bekommen haben. Dann gab es die Stoiker. Die Stoiker glaubten, dass so etwas Göttliches, eine göttliche Kraft alles durchfließt. Das waren Pantheisten. Also ganz ähnlich wie im Hinduismus. Die Stoiker sagten sich, wie kann man mit dem Problem des Leidens umgehen? Und sie sagten sich ganz einfach so, man muss dem Leiden mit Gleichmut begegnen. Sich nicht in den Gefühlen dem Leiden hingeben. Und darum spricht man von der stoischen Miene. Das meint jemand, der keine Gefühle zeigt, auch wenn er schwer leidet. Nun, das waren Feinde des Evangeliums. Und sie griffen Paulus an und nannten ihn eine Saatkrähe, griechisch Spermologos. Wir wissen heute, dieses Wort Saatkrähe war ein typisches Schimpfwort damals für Athen. Und genau dieses Wort erwähnt Lukas in seinem Bericht von Athen. Dann gab es aber andere, die sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Nun, jeder Evangelist, das müssen wir hier lernen, jeder, der die frohe Botschaft weitergibt, muss sich damit abfinden, dass er als unkompetent, als unfähig, als töricht abgetan wird. Aber das andere, das war schon ein bisschen gefährlicher. Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Es war nämlich so, einige Jahrhunderte früher lebte Sokrates, ein Philosoph in Athen. Die Eltern seiner Schüler waren mit ihm unzufrieden und so klagten sie ihn an beim Areopag, also beim Gerichtshof, und sagten, Sokrates hat fremde Götter nach Athen gebracht. Das wurde untersucht und er wurde zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Also darum sage ich, das war natürlich ein bisschen gefährlicher, diese Vermutung. Aber wie kamen die auf die Idee, dass er fremde Götter bringt? Der Paulus, der nur von einem wahren Gott redete. Nun, Lukas erklärt uns im Nachsatz, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Jesus, der Name war für sie völlig fremd. Sie dachten, das ist irgendein Gott. Und dann sprach er von der Auferstehung. Anastasis, das ist zwar an sich schon griechisch, Anna, wieder, Stasis, stehen. Aber der Begriff Auferstehung aus den Toten war für die Griechen damals etwas ganz Abwegiges und Fremdes. Natürlich glaubten die meisten Griechen, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Aber mit dem Sterben, besonders so sah das der Philosoph Plato, wird der Geist des Menschen und die Seele frei von dem Gefängnis des Körpers. Der Körper wurde verachtet. Und dann geht eben die Seele ins Jenseits und lebt da weiter. Aber eine Auferstehung des früheren Körpers, undenkbar. Und so war das für sie etwas ganz Fremdes. Und sie dachten, Anastasis ist wahrscheinlich irgendeine Göttin. So wie sie auch die Nike, die Göttin des Sieges gibt und so weiter. Das zeigt uns wieder, wie schwer es ist, in einer Welt, wo man die Bibel nicht kennt, oder eben wie heute fast nicht kennt, das Evangelium verständlich rüberzubringen. Man muss mit Missverständnissen rechnen. Nun, wie gesagt, der Areopag musste sich mit Sokrates, er lebte 469 bis 399 vor Christus, auseinandersetzen und er wurde zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Obwohl wir rückblickend sagen können, dass die Anklage zu Unrecht geschehen war. Aber jetzt, einige Jahrhunderte später, kommt Paulus nach Athen, der gleiche Vorwurf. Er bringt fremde Götter nach Athen. Ich muss noch sagen, aus der Antike haben wir einen Bericht, der sagt, es war in Athen einfacher, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Das will ja schon was heißen. Also diese Stadt war voll von Götterbildern, wie das die Apostelgeschichte auch betont, nicht wahr? Und nun heißt es für Paulus, wie kann er aus dieser Anklage herauskommen? Denn die Apostelgeschichte berichtet, gleich nach dieser Anklage, die Vermutung, wurde er vor den Areopag geführt. Also vor das gleiche Gericht wie damals Sokrates. Und nun lesen wir aber in der Apostelgeschichte, offensichtlich waren die nicht mehr so sehr besorgt, dass es auf religiösem Gebiet recht und exakt zu und her gehe nach ihren Ansichten, sondern sie waren einfach allgemein sehr neugierig. Denn Lukas schreibt, die meisten der Athener, die brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen, und wenn sie das nicht konnten, wenigstens etwas Neues zu hören. Und darum sagte der Areopag, wir hören etwas ganz Neues, was du da uns erzählst, wir möchten gerne wissen, was das ist. Also das war eine Konsultativ-Untersuchung. Da wurde einfach mal geklärt, es ging noch nicht um Verurteilung. Was verkündet dieser Judenchrist hier in Athen? Und dann beginnt Paulus seine Rede. Er wusste natürlich, es gab ein Gesetz, das sagte, wer vor dem Areopag spricht, muss logisch reden. Sobald man unlogisch redete, wurde man abgebrochen. Nun musste sich Paulus Mühe geben, dass er jetzt mal logisch spricht. Das ist ja eigentlich das Schöne bei den Ungläubigen. Die wollen immer etwas Logisches. Und das Traurige ist, manche Christen denken, ja, aber der Glaube ist natürlich nicht unbedingt genau das, was logisch ist, ja? Nun, wieso wollen die Ungläubigen etwas Logisches? Das ist eigentlich gar nicht logisch. Denn wenn sie glauben, wie heute das Standardmodell des Urknalls sagt, die Natur sei von selbst aus dem Nichts entstanden, die Materie und Energie sei aus dem Nichts entstanden vor 13,7 Milliarden Jahren, dann habe es einen Urknall gegeben und aus dem größten Chaos sei dann die Ordnung des Kosmos entstanden. Nun, wenn alles mit Nichts und mit Chaos begonnen hat, wieso sollte eigentlich alles immer logisch begründet werden? Dieses Denken hat gar keine Basis für die Logik. Woher kommt eigentlich die Logik, wenn ja alles aus dem Chaos und aus dem Nichts einfach so entstanden ist? Aber wir Christen haben eine Begründung für Logik. Das Johannesevangelium beginnt: Im Anfang war das Wort, griechisch der Logos. Und von dem Wort Logos kommt ja unser Wort Logik. Denn Logos, Wort, meint nicht ein einzelnes Wort, sondern Wörter in strukturierter, zusammenhängender Reihenfolge. Und wir wissen, die ganze Grammatik, die ganze Sprache ist eben von Logik beherrscht. Darum sprechen wir von Sprachlogik. Nun, Johannes 1 sagt, im Anfang war das Wort, der Logos. Und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Und weiter wird gesagt, alles wurde durch ihn ins Dasein. Ist durch ihn ins Dasein gekommen. Und ohne ihn ist auch nicht eines ins Dasein gekommen, das ins Dasein gekommen ist. Das heißt, die Bibel lehrt, dass alles durch den Logos, den Herrn Jesus, der in dem die ganze Logik begründet ist, in dem alle Weisheit Gottes verborgen ist, durch ihn ist alles entstanden. Und darum haben wir eine berechtigte Grundlage, die Natur zu erforschen und die Gesetze der Natur. Und wir erwarten immer, wenn wir eine neue Beobachtung machen in der Natur, dass wir da Logik und Planmäßigkeit erkennen. Ja, also wenn die Ungläubigen sagen, also bitte logisch, ja, das ist ja genau das, was für uns eigentlich selbstverständlich sein müsste. Denn alles ist durch den Logos begründet im Evangelium. Aber warum wollt ihr Logik? Ihr müsst eigentlich gar nicht auf Logik aus sein. Und das haben auch manche moderne Denker schon vor Jahren entdeckt. Es gab ja die Zeit, wo das absurde Theater sehr Mode geworden war. Und ich musste noch auf dem Gymnasium, vor ein paar Jahrzehnten, musste ich zum Beispiel Ionesco lesen. Das war ein rumänischer Schriftsteller, der eben absurdes Theater geschrieben hat, zum Beispiel Les Chaises. Am Schluss dieses Theaterstücks ist dann die ganze Bühne voller Stühle. Und darin geht es ständig um Unlogik. Und da wird miteinander unlogisch gesprochen. Ja, aber da drückt er eigentlich aus. Wenn wir glauben an Zufall und Evolution und kein Gott, dann müsste eigentlich alles unlogisch und chaotisch sein. Gut, also Paulus musste logisch sprechen. Er begann mit der Feststellung, dass die Athener sehr religiös seien. Er benutzt einen griechischen Ausdruck, dämonenverehrend, aber das war bei den Griechen ein neutrales Wort. Das hieß religiös sein. Denn Dämonen waren ja Halbgötter, die für die Griechen etwas Positives waren an sich. Also er sagt, ihr seid sehr religiös. Nun, der Ausdruck war ein Gummibegriff, denn man weiß nicht, ob jetzt das ein Lob ist oder ein Tadel. Das Wort ist so ziemlich wertneutral. Das musste auch so sein, denn es gab ein Gesetz, man darf den Areopag nicht loben, damit man ihn eben nicht bestechen konnte. Nun, das war für Paulus sowieso selbstverständlich. Er wollte sich nicht einschmeicheln. Das erklärt er auch in 1. Thessalonicher 2 sehr eindrücklich, wie er das Evangelium den Thessalonichen gebracht hat. Eben nicht irgendwie so mit Überredung, so dass man die Leute, ja, wie mit der Versicherung zum Beispiel. Da kommt der Versicherungsexperte und nicht alle sind so, es gibt auch gute. Schwatzt irgendetwas auf, das man nicht braucht. Und der Apostel Paulus sagt eben, wie er umgegangen ist und nicht versucht hat, die Leute einfach so irgendwie zu fangen, sodass sie am Schluss eigentlich in etwas drin waren, was sie eigentlich gar nicht wollten. Nein. Aber wir sehen, der Apostel Paulus wollte also nicht irgendwie schmeicheln, aber er wollte auch nicht die Türe zuschlagen lassen. Nicht wahr? In Römer 1, Vers 18, wo er beginnt, das Evangelium den Gläubigen zu erklären. Da beginnt er mit der Verdorbenheit des Menschen und sagt, es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Und so weiter. Nun, so beginnt der Apostel Paulus nicht in Athen. Dann würden die sagen, du, was will dieser Jude? Will er uns da irgendwie eins auswischen? Das müssen wir jetzt nicht unbedingt hören. Nein, er beginnt, ihr seid sehr religiös. Ich bin in eurer Stadt herumgegangen und habe da einen Altar gesehen mit der Inschrift, dem unbekannten Gott. Diesen Gott verkündige ich euch. Nicht wahr? Paulus kannte die Geschichte von dieser Inschrift, die er da entdeckt hatte. Es war eine archäologische Entdeckung in Athen mit der Inschrift Agnosto Theo, dem unbekannten Gott. Der Hintergrund ist der, es gab im 6. Jahrhundert vor Christus Pest in Athen, also lange vor Sokrates. Allen Göttern wurde geopfert, aber ohne Ergebnis. Das war eine große Arbeit, nicht wahr? Falls es damals schon so viele Götter gegeben hätte. Es nützte nichts. Der Areopag sandte darauf eine Gesandtschaft auf die Insel Kreta zu Epimenides, zu diesem weisen Mann. Er solle sie beraten. Epimenides kam nach Athen und erklärte dem Areopag, es war ihm klar, sie haben allen Göttern geopfert. Aber nicht dem Richtigen. Offensichtlich nicht. Hat er nichts genützt. Und da sagt er, ihr müsst einem unbekannten Gott opfern. Und da haben die Altäre errichtet mit der Inschrift Agnosto Theo, haben da Lämmer geopfert. In der Folge hörte die Pest auf. Und nun kommt Paulus Jahrhunderte später, findet mindestens noch einen dieser Altäre. Ja, die waren schon ein halbes Jahrtausend alt. Und aufgrund dieser archäologischen Entdeckung erklärt er, diesen Gott, den ihr ohne zu kennen verehrt, verkünde ich euch. Das war keine Beleidigung. Sie haben ja selber drauf geschrieben, dass sie ihn nicht kennen. Aber damit war Paulus auch eben aus der Schlinge des Gerichts heraus. Er bringe fremde Götter nach Athen. Nein, er verkündet ja diesen unbekannten Gott, der in Athen verehrt wurde. Also, kein Problem mehr. Wir lesen jetzt Apostelgeschichte 17, 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung sehr religiös seid. Also, sehr den Dämonen ergeben. Aber das ist dieser neutrale Ausdruck und darum habe ich übersetzt mit sehr religiös. Weil das drückt genau das aus, was wir im Deutschen damit meinen. Was ist sehr religiös? Das kann ganz negativ sein, aber das könnte für jemanden auch positiv sein. Das ist ein sehr, sehr religiöser Mensch. Ja. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, ich habe das also genau angeschaut, betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Das war also eine wunderbare archäologische Entdeckung. Den ihr nun ohne ihn zu kennen verehret, diesen verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen. Jetzt spricht er von dem Schöpfer Gott. Obwohl ja die Epikuräer, die glaubten nicht an einen Schöpfer. Könnte jemand sagen, ist das so wichtig, dass er jetzt da über den Schöpfergott spricht? Das gibt doch Konfrontation mit den Epikuräern. Er könnte doch einfach sprechen, Jesus ist gekommen und Gott lädt uns ein. Und wieso spricht er über Schöpfung? Nun, lassen wir ihn zu Ende reden. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Jetzt spricht Paulus über Gott, der in der Geschichte gewirkt hat. Nochmals über den Schöpfer. Er sagt, er hat alle Menschen auf der Erde aus einem Blut gemacht. Das heißt, die ganze Menschheit ist eigentlich eine Familie. Ja, das war natürlich für die Historiker sehr interessant. Denn sie regten sich eigentlich über diese Kleinbürgerlichkeit damals. Man dachte so in Stammesverbänden und verschiedenen Städten. Aber für sie war wichtig, jeder Mensch ist ein Kosmopolit, ein Weltbürger. Also es ist so ähnlich, wie die sagen, ah, ihr wollt da Schweizer sein oder noch schlimmer, ihr wollt Aargauer sein und Basler und so. Nein, wir sind alle Europäer. Aber das ist nur der erste Schritt, bis man dann zur Erkenntnis käme, wir sind eigentlich eine Familie, die ganze Menschheit. Nun sagt der Apostel Paulus, ja, das ist so, dass die ganze Menschheit eigentlich eine Familie ist. Wir gehen alle auf die gleichen Ureltern zurück. Und sag das mal, irgendjemandem auf der Straße, wir haben alle die gleichen Eltern, Adam und Eva. Und da beginnen sie zu lachen. Ja, aber die Sache ist, das muss ja so sein. Weil alle Menschen auf der Erde können heiraten, eingehen und haben Kinder. Also es gibt absolut nur eine Art von Menschen. Ich war die Evolutionisten im 19. Jahrhundert, die dachten, die Tasmanier, das sind Vormenschen. Und die Leute auf Feuerland, das sind auch Vorstufen des wirklichen Menschen. Und das war natürlich eine große Entdeckung, dass man dann merkte, überall kann man Mischehen eingehen und das funktioniert. Wir sind wirklich nur eine Art und man kann nicht mal von Rassen sprechen. Heute mit dem Studium des Erbgutes kann man sagen, die Unterschiede im Erbgut zwischen einem durchschnittlichen Europäer und einem Afrikaner, Schwarzafrikaner, die Unterschiede im Erbgut sind kleiner als die größten Abstände unter Europäern und Europäern. Das heißt also, innerhalb von dem, was man eine Rasse nennt, aber das ist ein falscher Ausdruck, ist der Abstand größer als zwischen dem, was man Rassen nennt. Ja, wir sind wirklich eine Einheit. Und das betont hier der Apostel Paulus, und das hat sicher den Epikuräern, den Stoikern meine ich, gefallen. Er hat die Geschichte geführt. Er hat die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Also Paulus geht hier ein auf die Völkerwanderungen nach dem Turmbau von Babel, wie die verschiedenen Stämme ausgewandert sind, die Japhetiten zu einem großen Teil nach Europa und Hamiten nach Afrika und so weiter. Damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Das ist doch auch schön. Paulus spricht einfach über die Menschheit und dass Gott sich ihnen bezeugt, dass er auch geführt hat, wie sie ihre Territorien gefunden haben und die Grenzen, wie die festgelegt wurden. Das hat alles Gott geleitet, das war nicht eine Zufallssache. Und Gott hat das so getan, damit die Menschen Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Nicht wahr? Paulus hätte auch sagen können, ihr Athener, ihr seid alle blind. Geistlich blind. Aber dann wären sie verletzt gewesen, nicht wahr? Und er sagt, nicht ihr Athener, sondern er sagt, die Menschen. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Aber das heißt, man ist blind. Nicht wahr? Tastend fühlen und finden, das macht ein Blinder. Aber er sagt nicht mal ihr, sondern er sagt einfach die Menschen. Aber er sagt die volle Wahrheit, damit sind sie auch gemeint. Und damit ist auch ausgesagt, dass die Athener geistlich blind sind. Aber es ist einfach gewinnend gesagt. Ohne die Wahrheit zu unterdrücken. Dann weiter. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da haben sie aber gestaunt. Dieser Satz, in ihm leben und weben und sind wir, stammt von Epimenides. Er zitiert, wir wissen genau aus welchem Werk. Er zitiert aus einem alten Schriftsteller, der ebenso wichtig war für die ganze Sache mit den Altären in Athen. Übrigens, Paulus zitiert diesen Mann nochmals in Titus 1, gibt der Titus Anweisungen, um Älteste einzusetzen. Es braucht eine gute Führung in den Gemeinden, weil die Kreter allgemein so vom Volkscharakter her schwierig waren. Und Paulus beruft sich auf Epimenides. Und zwar sagt er, einer aus ihnen selbst, ihr Prophet, hat gesagt, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um welche Ursache willen, überführen sie scharf und so weiter. Das war ein Zitat. Wir wissen genau, aus welchem Werk von Epimenides. Nun, die hatten ihm doch gesagt, Spermologos, Saatkrähe, die mal hier etwas pickt und dort etwas pickt, aber eben von Zusammenhängen nichts versteht. Die haben schon noch gestaunt. Im richtigen Moment bringt er das richtige Zitat aus unserer Literatur. Da ist doch ein Jude aus, irgendwo da aus Asien. Und dann das weitere Zitat, denn wir sind auch sein Geschlecht. Das hat man gefunden bei Aratus, 270 vor Christus, ein stoischer Philosoph. Ha, da haben die Stoiker aber schön zugehört. Wow, jetzt zitiert er sogar noch unsere Leute. Gut, er zitiert und damit zeigt er kennt ihr Denken, er kennt ihre Argumentation, er weiß, was sie noch für wahr halten und was nicht. Und von da aus kann er weitergehen. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, merken wir die Logik, das ist eine Logikanknüpfung. Also eure Dichter haben gesagt, wir sind sein Geschlecht. Und jetzt sagt er, da wir nun, das ist ein Logiksatz, der begründet, da wir nun Gottes Geschlecht sind, jetzt kommt ein Folgesatz, ein logischer, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde und Silber oder Stein einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also Paulus erklärt, wenn ihr ja schon festhaltet, dass wir eigentlich Gottes Werk sind, dann ist es doch klar, dass Gott größer ist als wir. Aber das, was wir mit unseren künstlerischen Fähigkeiten tun können, das kann ja nicht mehr sein als wir. Der Mensch kann nicht mehr leisten, als was er ist. Und darum kann man doch nicht denken, dass diese Statuen da, auch wenn da viel Gold und Silber noch dran ist an diesem Stein, das natürlich ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen, aber das kann doch nicht höher sein als wir, das kann doch nicht Gott sein. Ja, das war logisch. Sie haben ihn nicht abgebrochen. Er konnte weitersprechen. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten ihre Schuld bereuen sollen. Jetzt sagt Paulus, mit dem, dass die Völker eben ausgewandert sind von Babel, da begannen die Zeiten der Unwissenheit. Die Völker haben den wahren Gott vergessen und haben sich immer mehr von ihm entfernt und haben ihre eigenen Religionen aufgebaut. Den Hinduismus in Indien und dann die Stammesreligionen in Afrika und diese animistischen Religionen der Kelten und Germanen in Europa und so weiter. Und nun sagt Paulus, aber jetzt ist diese Zeit, wo Gott die Völker so gehen ließ, ist vorbei. Jetzt befiehlt er den Menschen, dass sie alle auf der ganzen Welt, also auch in Athen, ihre Schuld bereuen sollen. Metanoeo heißt Buße tun. Also das heißt, man sagt manchmal auch wörtlich umdenken, aber es ist zu schwach, weil umdenken kann bedeuten einfach, man denkt jetzt anders. Es beinhaltet aber eben die Reue über die Schuld, wirklich das Umkehren. Und Paulus sagt nicht, das ist so eine Offerte, die Gott macht, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt zu Jesus Christus kommen. Nein, er sagt, Gott gebietet. Das ist ein Befehl. Gott befiehlt allen Menschen, sie müssen Buße tun. Warum? Und wenn man es nicht will? Weil, jetzt begründet er wieder, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er das bewohnte Festland richten wird in Gerechtigkeit. Aha, dieser Gott, der Schöpfer ist, der Erhalter ist der Welt, denn er hat auch die Völker geführt auf ihren Wegen. Dieser Gott ist auch der Richter. Und er wird einmal mit den Menschen abrechnen. Alle Menschen werden sich vor diesem Gott, dem unbekannten Gott, verantworten müssen. An welchem er das bewohnte Festland richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Jetzt kommt er auf den Mensch gewordenen Sohn Gottes zu sprechen, den Herrn Jesus. Er ist dieser Mann, der gekommen ist, um uns zu retten durch seinen stellvertretenden Tod. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und die Auferstehung, das wusste Paulus, das ist ein Ärgernis bei den Griechen, weil die mit diesem Ausdruck nichts anfangen können und auch nicht wollen. Für sie ist der Körper tot, wenn er stirbt, und da gibt's kein Zurück. Das wäre ein Rückschritt. Er sagt, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Jetzt spricht er also über den Retter Gott, der seinen Sohn in den Tod gegeben hat, aber auch auferweckt hat. Jetzt muss er damit rechnen. Jetzt könnte Schluss sein. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Ja, jetzt war Schluss. Aber er hat das natürlich nicht am Anfang gesagt, sonst hätte er die Rede gar nicht halten können, sondern wusste, wann man das sagen muss, nämlich dann, wenn man aufhören kann. Und diejenigen, die wahrscheinlich am lautesten gespottet haben und gelacht haben, das waren wohl Epikuräer. Denn die glaubten nicht einmal, wie die übrigen Griechen, an ein Weiterleben nach dem Tod, sondern sie glaubten, auch die Seele des Menschen besteht nur aus Atomen. Das ist Materialismus pur, oder? Genauso wie die heutige Psychologie. Die glaubt ja nicht, dass der Mensch noch eine Seele hat zum Körper, sondern die Seele, das sind einfach chemische Abläufe im Gehirn. Und die Epikuräer glaubten also, wenn der Mensch stirbt, dann fällt die Seele auch auseinander, weil alle Atome auseinanderfallen bei der Verwesung. Das war lustig. Auferstehung. Ja, und dann gab es aber Leute, die fanden es gar nicht so schlecht, was der gesagt hat. Also der Paulus ist okay, ja? Das ist schön. Habe ich auch schon mal erlebt, nach einem Abend, dass dann ein Atheist seiner Frau gesagt hat, der Liebe ist okay. Das ist nicht schlecht, oder? Mit solchen Leuten kann man die Bibel lesen. Aber dann lesen wir weiter. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Eine dritte Gruppe bekehrt sich. Und so werden wir immer mit diesen drei Gruppen konfrontiert sein. Es gibt Leute, die spotten und lachen. Es gibt Leute, die sich interessieren. Die können wir zum Beispiel in einen Hauskreis einladen, um mit ihnen die Bibel zu lesen. Und es gibt Leute, die kommen wirklich zum Glauben. Was können wir aus dieser Botschaft lernen? Sehr vieles. Und jetzt möchte ich noch betonen, wie Paulus Gott vorstellt. Er spricht über Gott, den Schöpfer der Welt. Gott, den Erhalter der Welt. Gott, den Retter der Welt. Und Gott, den Richter der Welt. Wir müssen alles in unserer Botschaft weitergeben. Wir können nicht sagen, ja, über den Schöpfer sprechen wir nicht, das ist anstößig. Nein, es ist absolut wichtig, damit der Mensch sieht, ich bin vor Gott verantwortlich. Wenn er mein Schöpfer ist, dann kann er auch sagen, was Recht und Unrecht ist. Und gut, ich habe gegen die Gebote Gottes verstoßen, also bin ich ein sündiger Mensch. Aber Gott ist ein guter Gott, denn er ist der Erhalter der Welt. Er hat auch die Geschicke der Völker geleitet und hat seine Güte darin erkennen können. Und darum, als nächster Schritt, kann man erkennen, ich brauche einen Retter. Denn einmal werde ich Gott Rechenschaft ablegen. Gott ist der Richter. Wir können also weiter daraus lernen. An Bekanntem müssen wir anknüpfen. Paulus hat da den Altar genommen, Zitate von Aratus und Epimenides und so weiter. Verschiedene Anspielungen auf ihr Denken, da wo es korrekt war. Zweitens sehen wir, der Apostel Paulus war auf Verständlichkeit bedacht. Und es war ihm wichtig, Missverständnisse möglichst zu vermeiden. Und er hat logisch erklärt. Und so sollen wir auch logisch erklären. Denn die Logik ist in Jesus Christus, dem Logos, begründet. Wir müssen unnötige Konfrontationen vermeiden. Paulus begann nicht mit dem Vorwurf, es wird geoffenbart Gottes Zorn, sondern ich sehe, dass ihr religiös seid. Aber am Schluss kam die Botschaft vom Richter trotzdem. Wir müssen aber nötige Konfrontationen einbringen. Es gibt solche, die unnötig sind, es gibt solche, die absolut notwendig sind. Und es geht darum, dass wir die ganze Wahrheit weitergeben. Nicht wahr? Lukas hat uns eine kurze Zusammenfassung gegeben von dem, was Paulus gesprochen hat. Natürlich war seine Rede viel länger. Aber diese Zusammenfassung zeigt uns, dass alle wesentlichen Elemente waren da drin. Und so können wir lernen, wie wir das Evangelium ganz einfach in 7 Punkten weitergeben können. Also, wir müssen damit beginnen, Gott existiert. Also, anders geht das nicht. Man muss mit der Existenz Gottes beginnen. Gott existiert. Zweitens, Gott ist heilig. Er existiert nicht nur, sondern sein Wesen ist so, dass er absolut gerecht ist. Absolut vollkommen. Gott ist Licht. In ihm ist alles gut und rein und wahr. Aber drittens, der Mensch ist schuldig. Wir müssen erklären, der Mensch ist ganz anders als Gott. Und die Bibel macht uns klar, der Mensch ist grundsätzlich ein Feind Gottes. Römer 5, Feinde Gottes. Und Römer 3, da ist keiner, der Gott suche. Wir sind eigentlich auf der Flucht vor Gott und wir versuchen, Gott möglichst aus unserem Leben zu verdrängen. Und wir haben seine Gebote und seine Gerechtigkeit gebrochen und das bezeugt uns auch unser eigenes Gewissen. Und so müssen wir erklären, zwischen Gott und uns Menschen gibt es eine tiefe Kluft durch unsere Sünde. Wir sind von Gott getrennt. Viertens, wir schaffen es nicht. Also wenn wir versuchten, uns irgendwie aus eigenen Anstrengungen zu Gott hinaufzuarbeiten, es geht nicht. Wir können diese Kluft, die uns von Gott trennt, nicht überbrücken. Fünftens, Jesus Christus ist die Brücke. Weil wir nicht zu Gott kommen können, kam Gott von oben her zu uns. Gott hat einen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt. Er wurde Mensch, damit er als Mensch stellvertretend für uns sterben konnte. Es war ein Konflikt. Gott ist heilig, gerecht. Aber auf der anderen Seite ist Gott Liebe. Weil Gott gerecht ist, müsste er uns Menschen verdammen und verurteilen. Auf ewig. Aber weil Gott Liebe ist, möchte er das nicht. Wie kann man die Gerechtigkeit Gottes mit der Heiligkeit Gottes und Heiligkeit Gottes mit der Liebe versöhnen? Nun, am Kreuz wurde das möglich. Gott hat nicht einfach ein Auge zugetan und ist über die Sünde hinweggegangen, wie sich das Menschen manchmal vorstellen. Gott könnte doch einfach die Sünde wegtun und vergessen. Dann wäre er nicht gerecht. Also, Gott muss das Böse bestrafen, aber es gab eine Möglichkeit, wie Gott uns verschonen konnte, indem sein Sohn Mensch wurde und sich mit all denen, die an ihn glauben, identifizierte am Kreuz, konnte Gott ihn strafen anstelle von uns. Und Gott hat ihn geschlagen in den Stunden der Finsternis. Aber nun geht das nicht automatisch. Sechstens, ich muss mich bekehren. Und wir müssen erklären, Bekehrung hat nichts zu tun mit Sekte, sondern Bekehrung hat damit zu tun, wir kehren uns zu Gott. Und zwar mit einer Wende von 180 Grad. Wir sind auf dem falschen Weg weg von Gott und wir müssen 180 Grad drehen um zu Gott zu kommen. Und das geht nicht automatisch. Jeder Mensch muss sich bekehren. Einmal nach einem Vortrag hat mir ein junger Student zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er hätte gedacht, das kommt irgendwann mal so über ihn. Da habe ich gesagt, nein, da kannst du noch lange warten. Quasi. Du musst dich bekehren. Der Mensch muss umkehren. Und nur so, indem wir uns bewusst in der Bekehrung mit Jesus Christus identifizieren, wird uns seine Identifikation zugerechnet. Mit uns. Und so kann Gott uns die ganze Schuld vergeben, obwohl er gerecht ist. Und der siebte Punkt, Leben in der Nachfolge. Dann müssen wir erklären, die Bekehrung ist nicht einfach so die in Empfangnahme eines Tickets für den Himmel, sondern, natürlich ist es das, in gewissem Sinn. Aber jetzt geht es darum, um eine verbindliche Nachfolge und diese Nachfolge zeigt, ob die Bekehrung echt war oder nicht. Das bedeutet, ein Gebetsleben führen, regelmäßig die Bibel lesen, verbindlich in einer Gemeinde, einer biblischen Gemeinde dabei sein und so weiter. Das gehört alles mit zum Evangelium. Also ich gehe nochmals zurück, die sieben Punkte. Gott existiert. Gott ist heilig. Der Mensch ist schuldig. Wir schaffen es nicht. Jesus Christus, die Brücke. Ich muss mich bekehren. Leben in der Nachfolge. Jetzt machen wir Pause und danach gehen wir weiter zum Thema Rechenschaft ablegen. Wir haben uns im ersten Teil beschäftigt mit dem Missionsauftrag und dem Zeugnis ablegen. Und jetzt soll es mehr gehen um das Thema Rechenschaft ablegen, gemäß 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Nun, als Christen werden wir immer wieder herausgefordert mit Fragen und Argumenten. Da wollen wir das Evangelium weitergeben und da sagt jemand, das ist unser Punkt 1 von insgesamt 7 Punkten, es gibt doch nicht nur einen Weg. Alle Religionen enthalten Wahrheit. Oder alle Religionen wollen eigentlich dasselbe. Da kann man doch nicht so engstirnig sein in der modernen Zeit, wo man so aufgeschlossen ist und wissenschaftlich und logisch da zu sprechen von nur einem einzigen Weg. Was sagen wir dann? Nun, wenn wir schon bei Logik sind, ist ein Logikfehler. Die verschiedenen Religionen widersprechen sich. Der Hinduismus sagt, alles ist göttlich, ja? Die ganze Natur. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also Gott ist jemand anders als Himmel und Erde, die Natur. Nun, so könnte man weiterfahren mit allen möglichen Religionen. Die verschiedenen Religionen widersprechen sich. Sie können logischerweise daher nicht alle gleichzeitig wahr sein. Sie schließen einander gegenseitig aus. Das war jetzt wirklich nicht ein schlauer Einwand. Nun, Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt nicht, ich bin ein Weg oder eine Wahrheit, sondern mit bestimmtem Artikel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also es ist ein Absolutheitsanspruch und man kann nicht sagen, die anderen Religionen führen das Gleiche, sondern wir müssen uns mit diesem Absolutheitsanspruch auseinandersetzen. Stimmt er oder stimmt er nicht? Das ist die Frage. Aber nicht alle haben ja ein bisschen recht. Zweitens, die Wissenschaft hat doch die Bibel längst widerlegt. Da wollte doch kürzlich meine Frau jemanden einladen. Nicht unser Nachbar, aber der Nachbar unserer Ziegen. Für einen evangelistischen Abend. Und da sagt er, ja, die Die Wissenschaft hat doch schon längst mit der Bibel aufgeräumt. Und jetzt, was soll man dann sagen? Nun, das hier, was Sie da sehen, das ist ein echter Wissenschaftler. Wir müssen uns zunächst mal fragen, was ist eigentlich Wissenschaft? Bevor man sagt, die Wissenschaft hat die Bibel widerlegt. Die Wissenschaft kann man vergleichen mit einem Haus, das ein Erdgeschoss und einen ersten Stock besitzt. Im Erdgeschoss, da haben wir einfach den Bereich der Tatsachen. Es geht um Funde, da werden Knochen gefunden, Fossilien und so weiter. Beobachtungen werden durchgeführt, Experimente, Erfahrungen, die fließen alle da unten ein. Das ist ein Teil der Wissenschaft. Aber man braucht mehr. Jetzt möchte man das in einen größeren Zusammenhang stellen und dazu gehen wir in den ersten Stock. Das ist der Bereich der Interpretation. Da werden nun Schlussfolgerungen gezogen aus den Tatsachen. Da kommen aber auch Vorurteile mit herein und Spekulation, Weltanschauung. Ein Materialist hat eine Weltanschauung. Und wenn er als Materialist Wissenschaft betreibt, ja, dann wird er die Dinge, die er sieht, die wird er materialistisch beurteilen. Er trägt eine materialistische Brille. Das ist genauso wie jemand, der eine rote Brille trägt, der sieht alles rot. Welche Fossilien auch immer ihr anschaut. Und auch die Menschen sind rot. Also, das ist ganz wichtig, dass man eben sich bewusst macht, welche Voraussetzungen, welche Weltanschauung, welche Philosophie bringe ich in die Wissenschaft mit rein. Diese Bereiche, müssen Sie erklären, muss man streng unterscheiden und das wird oft nicht gemacht. Aber wenn wir diese Unterscheidung wirklich machen, dann stellen wir fest, vergleichen wir die Bibel mit den Tatsachen, dann gibt es immer Übereinstimmung. Aber vergleichen wir die Bibel mit Interpretationen, dann sind Konflikte möglich. Und wenn da eben Materialismus und Naturalismus hereinkommt, da sagt man, es gibt nur die Natur, es gibt aber keinen Gott. Es ist klar, dass man dann einen Konflikt mit der Bibel hat. Aber das ist nicht ein Konflikt zwischen Wissenschaft und Bibel, sondern zwischen Bibel und Weltanschauung und deren Interpretation. Also, sagen Sie dann nochmals, ich möchte gerne wissen, wo gibt es einen Konflikt zwischen der Bibel und dem Erdgeschoss? Das ist der Punkt. Und da kommt drittens, und das war bei diesem Ziegennachbar auch so, die Evolutionslehre hat bewiesen, dass es keinen Schöpfer braucht. Ja, man feiert ja jetzt noch ein paar Tage das 200 Jahre Darwin-Jahr. Charles Darwin 1809 bis 1882. Dieser Mann soll gezeigt haben, dass es Gott nicht braucht. Richard Dawkins, einer der bekanntesten Evolutionsverfechter heute, ein Professor an der Uni Oxford, der sagt, man kann in der Wissenschaft alles einteilen in die Zeit vor Darwin und nach Darwin. Mit Darwin ist die totale Wende gekommen. Heute kann man nicht mehr an einen Schöpfer glauben, sonst ist man kein richtiger Wissenschaftler. Und da können wir sagen, gut, ihr sprecht gut an auf Logik. Dann sprechen wir mal über die Unlogik der Evolutionslehre, ganz kurz. Hier sehen wir nochmals diesen echten Wissenschaftler. Das ist ein Evolutionist und nennen wir ihn mal Dr. Evo Dawkins. Er sagt, Evolution ist eine Tatsache, denn die meisten Wissenschaftler glauben daran. Logikfehler Nummer 1. Die Berufung auf die Mehrheit ist ein Logikfehler, weil dieser Schluss nicht zwingend ist. Früher glaubten die meisten Wissenschaftler, dass die Sonne um die Erde kreise. Da irrte sich die Mehrheit. Aber so wird immer wieder argumentiert. Also Sie können dann sagen, das ist Logikfehler Nummer 1. Aber das sind noch viele andere Argumente. Evolution ist eine Tatsache, denn man kann Evolution dauernd beobachten. Das Argument kam an einem Podiumsgespräch vor kurzem. Das ist ein Logikfehler. Dasselbe Wort wird im selben Satz in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Das erste Mal bedeutet hier Evolution, stillschweigend, Entwicklung vom Einzeller zum Menschen, von der Amöbe bis zu Goethe. Aber im zweiten Teil bedeutet Evolution Variation innerhalb einer Art. Nun, mit Variation innerhalb einer Art hat niemand ein Problem. Das glauben alle. Das glauben wir auch, dass es verschiedene Hunderassen gibt, oder? Ist ja kein Problem. Aber wir glauben nicht, dass man das ausdehnen kann, sodass aus einer Salmonelle später eben irgendein Mensch wird, ja? Evolution ist eine Tatsache, denn die Ähnlichkeit aller Lebewesen beweist die gemeinsame Abstammung. Das hat mein eigener Biologielehrer auf der Schule, auf dem Gymnasium, so vorgebracht. Das ist ein Logikfehler. Gemeinsame Abstammung kann eine Erklärung für Ähnlichkeit sein. Das ist die Erklärung bei Vater und Mutter und der Ähnlichkeit ihrer Kinder. Aber Ähnlichkeit kann auch eine Folge eines gemeinsamen Konstruktionsplanes sein. Das wissen wir von den Autos und den Flugzeugen. Und wir müssen die Ähnlichkeit der Lebewesen eben gar nicht durch Abstammung erklären, sondern durch einen gemeinsamen Grundbauplan, den der Schöpfer angewendet hat. Also es ist falsch, wenn man sagt, denn die Ähnlichkeit. Evolution ist eine Tatsache, denn sie entspricht den Naturgesetzen. Falsch, das ist ein Logikfehler. Sie widerspricht zahlreichen Naturgesetzen. Ein Beispiel, die Entstehung der Materie und der Energie durch den Urknall aus dem Nichts widerspricht dem Naturgesetz des ersten thermodynamischen Hauptsatzes. Das ist der Energieerhaltungssatz. Auf der Straße einfach erklärt, sagt er, aus nichts entsteht nichts. Die Evolution des Lebens aus toter Materie ist eine Tatsache, denn im Laborversuch entstanden von selbst Aminosäuren. Das sind Moleküle, kleine Bausteinchen, die in allen Lebewesen vorkommen. Nun, das habe ich so gelernt als junger Mensch. Stanley Miller hat mit seinen Experimenten 1953 bewiesen, man kann jetzt auch die Entstehung des Lebens erklären. Logikfehler? Die Entstehung des Lebens aus toter Materie widerspricht dem Massenwirkungsgesetz der Chemie. Und dieses Gesetz besagt, Riesenmoleküle, also diese Makromoleküle wie DNS, RNS und Proteine, die ja in allen Lebewesen vorkommen, können unter natürlichen Gegebenheiten nicht gebildet werden. Die Ketten brechen nämlich immer ab. Das ist eine reversible Reaktion, die geht vorwärts, dann bricht es wieder ab, geht zurück, wieder vorwärts, zurück. Die langen Ketten können gar nicht entstehen. Evolution ist eine Tatsache, denn die Fossilien beweisen, dass es eine Evolution gegeben hat. Logikfehler? Es ist falsch. Die allgemein anerkannt durch Überschwemmung und Verschüttung gebildeten Fossilien werden von Evolutionisten so gedeutet. Aber die haben, also wenn dieses Fossil hier sprechen könnte, würde es sagen, ich habe aber nichts davon gesagt. Also, die durch Überschwemmung und Verschüttung gebildeten Fossilien werden von Evolutionisten so gedeutet. Doch die Schöpfungsforscher, da kommt gleich einer, deuten sie als Zeugen im Zusammenhang mit der größten Überschwemmung der Sintflut. Ich war dieser Schöpfungsforscher hier, das ist Dr. Cree Lennox, in Anlehnung an John Lennox. Und Dr. Evo Dawkins ist in Anlehnung an Richard Dawkins. Richard Dawkins sagt, ein intelligenter Mensch, der kann gar nicht mehr an Gott glauben. Das geht gar nicht. Und an die Schöpfung und so weiter. Aber dummerweise hat eben Richard Dawkins an seiner Uni in Oxford einen Kollegen, der heißt John Lennox, er ist Mathematikprofessor. Und der glaubt sehr wohl an Gott und an die Bibel und an die Schöpfung. Es ist ja eine Ironie, dass er gerade noch so einen starken Kollegen hat an seiner eigenen Schule. Weiter. Die Schöpfungslehre ist falsch. Richtige Wissenschaftler können nicht an die Schöpfung glauben. Logikfehler. jetzt haben wir gerade was von John Lennox gehört, aber wir können überhaupt sagen, alle die großen Wissenschaftler, die die moderne Wissenschaft vor 500 Jahren begründeten, glaubten an den Schöpfergott der Bibel. Newton, Kepler, Galilei, die hatte kein Problem mit der Bibel, nur mit der Kirchenphilosophie, der katholischen Kirche und so weiter. Und hier, Sir Isaac Newton hat einmal gesagt, wer oberflächlich Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Und nun kommen wir Richard Dawkins entgegen. Er hat gesagt, aber seit Darwin ist das nicht mehr möglich. Ein Beispiel, Werner Heisenberg, 1901 bis 1976. Er war Physiker und Mitbegründer der Quantenphysik. Also wirklich der modernen Physik des 20. Jahrhunderts. Er war Nobelpreisträger. Er hat gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Noch ein Beispiel. Wir sind von Evolution überzeugt, weil die Fakten der Wissenschaft dermaßen zwingend sind. Falsch. Es gibt führende Evolutionisten, die öffentlich zugegeben haben, dass man Absurditäten glauben muss, wenn man an die Evolution glauben will. Ein Beispiel, Professor Dr. Richard Lewontin, geboren 1929, er lebt noch. Einer der bekanntesten Evolutionsbiologen weltweit von der Harvard University. Er sagte 1997 in seiner Buchrezension zu Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, Englisch Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori von vornherein dem Materialismus verpflichtet haben. Das heißt, es gibt nur Materie, es gibt keinen Gott. Ein weiteres Beispiel, Professor Dr. Ernest Gahn, 1903 bis 1996, ein evolutionistischer Biochemiker, seinerzeit von der Universität Montpellier. In seinem Vortrag L'origine de la vie, die Entstehung des Lebens, gehalten 1964 im CERN in Genf, sagte er, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es. Denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ein weiteres Zitat. Professor Dr. Fred Hoyle, 1915 bis 2001. Das ist einer der weltbekannten Astronomen unserer Zeit und auch Mathematiker. In einem Interview mit einem AP-Korrespondent, mit George W. Cornell, hat er 1982 Folgendes gesagt. Dieses Faktum, es geht im Zusammenhang um die mathematische Unmöglichkeit der Evolution, von der Wahrscheinlichkeit her. Ich wiederhole. Dieses Faktum ist unter Genetikern wohl bekannt, aber niemand scheint auf den Gedanken zu kommen, endlich Schluss mit dieser Theorie zu machen. Die meisten Wissenschaftler halten weiter am Darwinismus fest, weil er unser Bildungssystem so beherrscht. Entweder man glaubt an ihn oder man wird als Ketzer verschrien. Ja, also wir können Gott erkennen durch die Logik der Schöpfung. So erklärt das Römer 1, Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Es wird sich niemand vor Gott je entschuldigen können. Er hätte das irgendwie nicht so ganz realisiert. War nicht so ganz klar. Allein das Zeugnis der Schöpfung reicht, dass der Mensch unentschuldbar sein wird vor Gott. Auch wenn er nichts von der Bibel gehört hat. Die Welt muss einen Anfang gehabt haben. Das hat man jetzt ab den 1950er Jahren allgemein anerkannt. Mit der Urknalltheorie. Früher sagten die Materialisten, die Materie ist ewig. Die Welt hat keinen Anfang. Das haben die Kommunisten in der Sowjetunion so in den Schulen verkündet. Aber heute, das ist alles Schnee von gestern. Heute weiß man, das muss einen Anfang gehabt haben. Und das ist eigentlich das einzig Gute an der Urknalltheorie. Dass sie jetzt glauben an einen Anfang der Welt. Aber wie kann man das auf der Straße jemandem ganz einfach erklären? Also, nicht wahr, einem Intellektuellen könnte man sagen, ja, wir haben ja eben diese Naturgesetze, der erste Satz der Thermodynamik, Energieerhaltung. Dieses Naturgesetz sagt, es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Es gibt nur die Energie und die Materie, die da ist. Aber es entsteht nie etwas Neues aus dem Nichts. Hat man so in der Wissenschaft nie beobachtet. Ja, aber der zweite Satz der Thermodynamik, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Ja gut, jetzt haben wir im Weltall haben wir eine bestimmte Menge an Energie. Und die wird verbraucht. Aber jetzt, im Moment, ist noch nicht alles verbraucht. Es ist am Abbrennen. Also wir können jemandem ganz einfach auf der Straße erklären, das ganze Weltall mit all den unzähligen Sonnen, Sternen und so weiter und Gasnebel, das ist eine bestimmte Menge an Energie. Und die wird verbraucht, denn die Sonnen, die brennen, Tag für Tag. Die Sterne, die brennen, Tag für Tag. Es ist also wie hier bei diesem Chanukka-Leuchter. Diese 9 Kerzen, die sind am Brennen. Die sind noch nicht ganz unten. Aber es ist uns klar, das hat mal angefangen und das wird nicht ewig brennen. Aber es brennt auch nicht schon ewig. Es hat mal begonnen, weil eine bestimmte Menge an Energie, nämlich 9 Kerzen, vorhanden sind. Aber die ganze Energie der Kerzen wird einmal verbraucht sein. Also es muss einen Anfang und es muss auch ein Ende haben. Sonst wäre das ein Perpetuum mobile. Ich war, wenn die Kerzen nachher plötzlich wieder, schupp, sind sie wieder oben und beginnen wieder zu brennen. Und diese zwei Sätze, die ich da so kompliziert erklärt habe, die sagen einfach, es gibt kein Perpetuum mobile. Aber jedes Jahr gibt es wieder Leute, die melden ein neues Patent an. Sie hätten doch ein Perpetuum mobile erfunden. Und da kann man schon im Voraus so müde lächeln. Es geht einfach nicht. Also, die Welt muss einen Anfang gehabt haben und das hat man sogar in der Evolution nun akzeptiert. Aber es ist interessant, was Professor Dr. Robert Jastrow 1925 bis 2008 dazu gesagt hatte. Und das war der Leiter des Goddard Space Institute. Dieses Institut hat die Sonden Pioneer und Voyager ins All hinausgeschickt. Und dieser Mann sagt, in der Los Angeles Times 1978 erschienen, Juni 78, der Nachweis, dass das Universum einen Anfang hat, verursachte den Astronomen große Magenschmerzen. Ihre Reaktionen sind ein interessantes Beispiel dafür, was die angeblich so objektiven Köpfe der Wissenschaftler anstellen, wenn ihre eigene Arbeit sie zu Ergebnissen führt, die den Glaubensartikeln ihrer Zunft zuwiderlaufen. Es gibt eine Art Religion in der Wissenschaft. Solche Zitate muss man bereit haben. Das ist der Hammer! Das sagen ja nicht wir, sondern das sagen ja die anderen selber. So viel ist es wert. Nun kommt Frage 4. Woher kommt Gott? Da kann man ganz sicher sein, wenn man das so erklärt mit dem Anfang der Welt, und dann sagt man, ja, aber ihr verschiebt doch das Problem nur. Wer hat denn Gott erschaffen? Und wenn das jemand beantworten könnte, dann wer hat den erschaffen, der Gott erschaffen hat? So geht es nicht. Warum? Die Bibel sagt, dass Gott der Zeit und dem Raum nicht unterworfen ist. Er ist allgegenwärtig. Jeremia 23, 24. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Gott ist überall im Weltall da. Er braucht keine Zeit, um von der Sonne zur Erde zu kommen. Oder von der Andromeda-Galaxie zu unserer Galaxie. Er ist überall da. Und die Bibel sagt nicht nur überall im Diesseits, sondern auch überall im Jenseits. Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Darum sagt der Fischer, der einstige Fischer Petrus in 2. Petrus 3, Vers 8, ein Tag ist bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Diese Aussage ist sensationell. Das konnte man früher gar nicht verstehen. Nicht wahr? Ja gut, vor 2000 Jahren hat man nicht so eine Swatch gehabt wie ich, aber eine Sanduhr. Und es war doch klar, die Körner kommen darunter. Und die Zeit läuft. Wie kann man sagen, dass Gott dieser Zeit nicht unterworfen ist? Die Zeit ist doch objektiv. Ich meine, auf meiner Uhr, jetzt der Sekundenzeiger geht vorwärts. Und wir können nicht zurück und wir können auch nicht schneller vorwärts. Es ist einfach objektiv so, ja? Wie kann die Bibel sagen, bei dem Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag? Dann wäre ja völlig über der Zeit, völlig unabhängig. Die Zeit wäre ja nur relativ. Ja, natürlich. Da hat man eben 2000 Jahre warten müssen, bis ein anderer, jetzt hätte ich fast gesagt, sagt Fischer, nein, bis ein anderer Physiker kam, aber auch ein Jude, Albert Einstein, E gleich mc Quadrat. Und Albert Einstein hat erklärt, die Zeit ist gar nicht absolut, sondern die ist direkt verhängt mit dem Raum und mit der Geschwindigkeit und auch mit der Anziehungskraft, der Schwerkraft. Wenn man im Weltall mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit fliegt, dann geht die Zeit langsamer als auf der Erde. Und man konnte diese Unterschiede auch mit Atomuhren wirklich messen. Das funktioniert. Und auch eine Atomuhr ganz oben auf einem Hochhaus hat nachweislich ein anderes Tempo als die Atomuhr ganz unten. Das ist eine kleine Abweichung, aber sie ist konkret da. Und jetzt ist es so, heute spricht man von schwarzen Löchern im Weltall, also Orten, zum Beispiel in den Zentren von Galaxien, wo die Materie so zusammengedrückt wird durch die eigene Anziehungskraft, dass die Zeit dort gegen Null gebremst wird. Jetzt spricht man plötzlich, sogar die Atheisten sprechen von der Tatsache der Ewigkeit im Diesseits. Nun, die Bibel nennt Gott tausende Male im Alten Testament auf Hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Kurz, der Ewige in der Lutherbibel, der Herr mit Großbuchstaben. Gott ist der Ewige. In ihm ist das Sein begründet. Alles, was in Raum und Zeit ist, das sind Menschen, Pflanzen, Atome, einzelne Atome, Licht und so weiter. Alles, das ist eben Raum und Zeit unterworfen und hat einen Anfang und auch ein Ende. Aber Gott ist eben nicht Raum und Zeit unterworfen. Und darum können wir dieses Gesetz, das einen Anfang fordert, dieses Naturgesetz können wir nicht auf Gott beziehen. Das bezieht sich nur auf Dinge, die Raum und Zeit unterworfen sind. Und darum müssen wir gar nicht mehr fragen, wer hat Gott gemacht? Nein, in Gott ist das Sein begründet, er ist der Ewige, Yahweh, ohne Anfang, ohne Ende, der Unwandelbare, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und dann kommt aber noch so eine Nebenfrage. Jetzt kommen wir zu fünftens. Jesus Christus hat doch gar nie gelebt. Das ist doch eine Erfindung. Und dann sagen wir, ja, aber in der Bibel, im Neuen Testament, haben wir Augenzeugen, die da geschrieben haben. Das Matthäus-Evangelium von Matthäus, diesem Zöllner. Johannes-Evangelium, das waren Augenzeugen. Ja, gut, in der Bibel. Ich möchte aber, wenn schon, ein Zeugnis haben außerhalb der Bibel. Und dann ist es gut, wenn man solche Zitate auswendig kann. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, er lebte 36 bis 100 nach Christus. Er lebte zur Zeit, als es noch die Augenzeugen Jesu gab. Er schreibt in seinem Buch Annalen 1544 über die Christen in Rom und sagt, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus, der wirkte 26 bis 36 nach Christus, hingerichtet worden war. Das ist also eine ganz klare historische Tatsache im Römischen Reich. Josephus Flavius, ein jüdischer Historiker, erlebte 37 bis 100 nach Christus, war sogar seinerzeit Priester im Tempel zu Jerusalem. Er schreibt in seinen Büchern Jüdische Altertümer 1863. Zu dieser Zeit, er spricht im Zusammenhang ausführlich über die Zeit von Pontius Pilatus, zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte und so weiter. Also, keine Chance. Wer das ablehnen will, hat keine Chance. Die Beweise sind geliefert. Aber dann kommt sechstens, ja, die Bibel wurde doch völlig verfälscht. Die wurde ja ständig abgeschrieben, da ergaben sich doch Fehler. Und wurde ständig übersetzt. Kann man da überhaupt noch davon ausgehen, dass es heute noch die ursprüngliche Bibel gibt? Gut, dann muss man zuerst mal erklären, wie die Bibel aufgebaut ist. Denn das wissen ja die meisten Leute nicht mehr. Es gibt zwei Teile. Der erste Teil, das Alte Testament, das ist eine Bibliothek von 39 Büchern. Geschrieben vom Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus bis zum letzten Propheten Malachi 420 vor Christus. Darin findet man eine Verheißung, die sich hindurchzieht. Der Messias, der verheißene Erlöser, wird einmal kommen. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus und erfüllte über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin. Er gab Nachfolgern den Auftrag, das Neue Testament zu schreiben. Eine Bibliothek von 27 Büchern, geschrieben zwischen 32 und 100 nach Christus. Und da zieht sich das Thema hindurch, von Anfang bis zum Ende. Erfüllung. Erfüllung der Verheißung des Alten Testaments. Der Messias ist gekommen. Jesus Christus ist dieser verheißene Erlöser für alle Menschen. Und jetzt können wir erklären, das Neue Testament, das wurde ja griechisch geschrieben. Heute besitzen wir noch 5760 griechische Manuskripte. Und zwar aus allen Jahrhunderten, vom 1. bis zum 15. Jahrhundert. Dann wurde die Buchdruckkunst erfunden und seither druckt man griechische Neue Testamente. Dazu gibt es noch 10.000 Manuskripte der antiken Übersetzungen auf Lateinisch, Syrisch, Koptisch und so weiter und so fort. Bei den Schriftstellern wie Cicero, Cäsar und Plato und so weiter, da ist es gut, wenn man für ein Werk ein Dutzend Handschriften hat. Aber bei der Bibel haben wir aber Tausende. Da müsste niemand irgendwie einen Zweifel haben, wir wüssten nicht, wie die Bibel ursprünglich gelautet hat. Natürlich gab es Abschreibefehler, aber bei dieser erdrückenden Menge können wir ganz klar sehen, was sagt die Mehrheit der Zeugen? Und dann ist es schon klar. So können wir wirklich sagen, das ist das Neue Testament, das wir heute noch in den Händen haben. Und erwähnen möchte ich noch eine Handschrift speziell, die Papyrus-Handschrift 46, also P46. Das ist eine Paulusbriefsammlung inklusive dem Hebräerbrief. Das sind also schon 14 der 27 Bücher bezeugt. Und diese Handschrift wurde zum ersten Mal gründlich datiert durch den Koreaner Kim. Ich hatte mal vor Jahren mit ihm noch ein Telefongespräch. Und der datiert diese Sammlung auf 75 bis 100 nach Christus. Das kommt also einige Jahre an die Originale heran. Hat man gefunden in Ägypten. Und da sind schon die Briefe aus Italien, Römerbrief. Griechenland, Korinther, Thessalonicher und so weiter. Türkei, Epheser, Kolosserbrief, zusammengefasst, gesammelt in Ägypten. Das ist fantastisch. 80% ist noch erhalten von diesem Manuskript. Und da muss man sagen, das ist nicht eine andere Bibel. Und da findet man nichts von Reinkarnation. Es gibt ja diese Leute, die sagen, ja, im 4. Jahrhundert hat die Kirche die Bibel völlig revidiert und verändert und darum findet man nichts mehr von Reinkarnation. Ja gut, dann schauen wir doch mal, wie die Bibel gelautet hat im 1. Jahrhundert. Ist genau das Gleiche. Und dann wird gesagt, ja, erst im 4. Jahrhundert hat die Kirche das erfunden, das Dogma, dass Jesus Gott sei. Aber das ursprüngliche Christentum hätte nichts davon gewusst. Ja, dann schauen wir mal zusammen diese Handschrift an, den P46. Und dann zeige ich Ihnen, dass dort steht, dass Jesus Christus Gott ist. Nein, nein, so geht das nicht. Also, die Sache ist klar. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Da hat man von alters her tausende von hebräischen Handschriften aus dem Mittelalter. Man nennt sie der masoretische Text, weil die Abschreiber dieser Rabbiner Masoreten, Überlieferer genannt wurden. Diese Abschreiber zählten zum Beispiel Buchstaben aus. Wie viel mal Aleph, wie viel mal Bet, Gimel, Dalet in den 5 Büchern Mose. Und dann konnte man das wieder kontrollieren in der Abschrift. Und natürlich, wenn einmal weniger Aleph war in der Abschrift, dann gab es einen Fehler. Und da konnte man ihn suchen. Die haben auch bestimmte Wörter und Wortverbindungen haben die gezählt und in ihren Handschriften bezeichnet. Oder wenn ein Wort nur einmal vorkommt im ganzen Alten Testament, dann haben sie da speziell immer am Rand ein L hingemacht, Layit, aramäisch ein Hinweis, dass es kommt nur einmal vor, sonst nicht mehr. Und dann musste man bei diesen Wörtern ganz besonders aufpassen, dass man auch ja nicht die Orthographie dieses Wortes ändert oder etwas modernisiert. Und so haben die perfekt abgeschrieben. Ja, haben die Kritiker noch vor Jahren gesagt, das ist ja schön, die haben im Mittelalter gut abgeschrieben. Aber wer sagt uns, dass man vor dem Mittelalter auch gut abgeschrieben hat? Und das muss man sich merken. Das ist ein Trick, der immer wieder gemacht wird. Man hat ja nicht alles in den Händen. Wir sind ja als Menschen beschränkt. Und die Kritiker, die springen immer in diese Lücken hinein und sagen, ja, wer sagt uns das da? Aber wir konnten natürlich sagen, vom Glauben her, ja, Gott hat in der Bibel verheißen, er werde sein Wort bewahren. Dass sein Wort besteht in Ewigkeit. Ja, das ist eben Glauben, das ist eben Religion. Gut, und dann kam 1947. 48, 49 bis 56. Und da wurden in diesen Jahren tausende von Handschriften aus der Wüste, in der Wüste Judäa gefunden, in den Höhlen von Qumran am Toten Meer. Handschriften der Bibel aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und dann ist man richtig, ich hätte fast gesagt, süchtig geworden. Aber man kam wirklich auf den Geschmack, noch an anderen Orten solches zu finden. Und es gibt so viele Löcher in der judäischen Wüste. Ich war ja vor kurzem mit meiner Frau, habe ich eine Tour gemacht, über 9 Stunden in der judäischen Wüste. Ja, und jedes Mal, wenn ich so ein Loch sehe. Also, man hat dann weitergesucht, man hat im Wadi Murabba'at Handschriften gefunden, auf Masada, auf diesem Felsen am Südende des Toten Meeres auch. Und was hat man gefunden? Man hat den urmasoretischen Text gefunden. Also man sagt, wissenschaftlich ein bisschen besser, proto-masoretischer Text. Eben weil er noch älter ist als der masoretische Text vom Mittelalter. Aber der war schon damals da. Und das war genau der Text, den man schon früher im Alten Testament im Tempel aufbewahrt hat, mit ganz speziellen Vorlagehandschriften, an denen man sich orientieren musste. Also die, nicht der Urmeter, aber die Bibel als Referenz, die wurde im Tempel aufbewahrt. Und das ist der masoretische Text. Ja, das bestätigt jetzt eben so schön, was der Glaube schon immer wusste. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das wussten wir schon immer, aber jetzt können wir das auch den Kritikern ganz schön Schritt für Schritt erklären. Die Fakten sind da. Und denen müssen sie sich stellen. Ja, dann kommt natürlich automatisch die Frage 7. Ja, das ist ja schön, wenn die Bibel gut überliefert ist, aber wegen dem lese ich jetzt die Bibel doch nicht. Wer sagt mir, das ist Gottes Wort? Das sagen die Muslime vom Koran auch und die Hindus von den Veden doch auch irgendwie so etwas Ähnliches, sind auch einige Schriften. Wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber etwas Wichtiges ist dieses, weil die Bibel sagt, das ist wichtig. Die erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Wir denken nach über Gott und die Prophetie. Hier haben wir die Zeitachse. Wir wissen, wie die Zeit einfach abläuft für uns, ja? Da haben wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als Menschen können wir in Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit so ziemlich zuverlässige Aussagen machen. Aber wenn es um die Zukunft geht, da haben wir ein Problem. Weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Natürlich so, sagen wir, für die nächsten Monate etwas über die Börse zu sagen, das können Leute, die ein bisschen etwas verstehen, manchmal, ja? Aber ein gutes Beispiel für wissenschaftliche Prophetie. Weltausstellung 1893 in Chicago. Damals haben Sozialexperten erklärt, wie es in 100 Jahren sein werde. Erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Übrigens nicht, weil sie meinten, die Leute wollen nicht mehr heiraten, sondern weil sie dann eben wüssten, wie man Probleme löst. Mit Reden und mit Nachgeben und ja, ein bisschen Einsicht. Nun haben wir gesehen, der Gott der Bibel wird bezeugt als der Gott, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Auch da könnte jemand sagen, ja, das behauptet ihr jetzt einfach, damit ihr dann eben nicht mehr sagen müsst, ja, wer hat Gott erschaffen? Ja, so einfach ist es nicht. Ja, die Bibel sagt, Gott ist der da war, der da ist und der da kommt. Eben Yahweh, der Ewige. 77 Mal kommt im Buch des Propheten Hesekiel der Refrain vor. Gott sagt etwas voraus und dann erklärt er, wenn das in Erfüllung geht, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Oder als Variation, und sie werden erkennen und so weiter. 77 Mal wird uns gezeigt, die erfüllte Prophetie hilft uns zu erkennen, wer Yahweh ist, der Ewige. Nicht Allah, wer Yahweh ist. Und dann in Jesaja 41, 23 sagt Gott zu den Göttern der Religionen rund um Israel, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, wenn sie schon Götter sein wollen, der Baal und der El und der Kamos und so weiter, der Dagon, ja, dann müssen sie zeigen, dass sie nicht Raum und Zeit unterworfen sind. So wie Yahweh. Aber jetzt können wir sagen, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über Zukunft machen kann. Also, Wahrsagerei gab es ja schon immer. Irgendwie so ein bisschen verschleiert, ein paar wenige Aussagen. Aber detaillierte Aussagen über Jahrtausende hinweg. Und da ist nun wichtig, ich habe das ja schon erwähnt, messianische Prophetie. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Und das können wir nachweisen. Darum habe ich auch das Büchlein geschrieben, der verheißene Erlöser. Das ist ein so wunderbarer Erweis der Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich mag mich erinnern, mit 14 Jahren hatte ich das Buch bekommen von John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Da spricht er über diese 300 Prophezeiungen. Und das hat mich so überwältigt damals. Leider behandelte John Meldau nur ein paar Dutzend. Und dann suchte ich ein Buch, in dem alle vorkommen, und habe nichts gefunden. Und dann habe ich begonnen, als Teenager mir eine Liste zu machen. Ich habe das Alte Testament ganz durchgelesen. Und dann habe ich, jedes Mal, wenn ich eine Prophetie gefunden habe, habe ich die Liste vervollständigt. Erstens, zweitens, drittens und dann 299, 300. Da war ich etwa 16. 301, 302, 303 und so weiter. Und dann habe ich dieses Buch dann geschrieben als Arbeit auf dem Gymnasium aus dieser Vorarbeit. Und ich muss sagen, das war für mich nie ein Problem des Zweifels in der Schule. Da konnte ein Deutschlehrer erzählen, was er wollte. Und dann kam ich mit diesen Argumenten. Und ich habe ihn dazu gebracht, dass er am Schluss der Stunde so mit den Händen auf den Tisch. Aber das ist, weil das Wort Gottes so überzeugend ist. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und das hat meinen Glauben als junger Mensch so gestärkt, dass ich nie ein Problem mit dem Zweifel am Wort Gottes gehabt habe. Und auch die Konfrontation mit Bibelkritik, das war nie ein Problem. Ja, und diese Prophetie über den Messias ist konkret. Er muss ein Nachkomme sein von David, geboren in Bethlehem. Er muss genau im Jahr 32 nach Christus als Fürst auftreten. Er wird durch die Masse des Volkes abgelehnt werden, gekreuzigt werden. Danach wird Jerusalem zerstört werden und der Tempel. Die Juden werden unter alle Völker zerstreut werden und ständig verfolgt werden. Dann Prophetie über Weltgeschichte. Allein im Buch Daniel aus dem 6. Jahrhundert vor Christus finden sich 200 erfüllte Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Ich habe das mal für mich ganz konkret durchgezählt und dann später entstand das Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Das ist so wunderbar, man kann zeigen, das wurde wirklich vorher geschrieben und hat sich nachweislich, darum habe ich auch immer die Geschichtsliteratur angegeben, die das belegt, erfüllt. Und schließlich ein weiteres Beispiel zum Schluss, Prophetie über Endzeit. Man findet mehr als 160 erfüllte Prophezeiungen über die Zeit von 1882 bis heute. 1882, das war das Jahr der ersten Einwanderung der Juden nach Israel. Und die Bibel sagt, das ist die Endzeit. Das Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten Advent, zwischen dem ersten Kommen Jesu als leidender Messias und seinem zweiten Kommen als herrschender Messias, als Richter der Welt. Über 160 Prophezeiungen. Und die sind ganz konkret. Die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren. Die Staatsgründung. Die Wüste blüht auf. Alttestamentliche Städte erwachen wieder zum Leben. Hebräisch muss wieder eine gesprochene Sprache sein. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Der Tempelberg wird dramatisch befreit, sodass die Juden nur noch träumen und staunen. Das hat sich erfüllt und wir sind Augenzeugen dieser Dinge. Wir sehen, das ist vorher geschrieben worden, das hat sich erfüllt. Und so etwas gibt es nirgends. Man kann die Muslime fragen, könnt ihr uns auch mal so ein Beispiel geben aus dem Koran? Aber bitte ganz freundlich fragen und nicht provozierend. Aber das hilft dann. Nein, das haben die nicht. Die kommen dann schon mit irgendwie, ja, die Bibel hat, der Koran hat vorausgesagt, der Koran wird nicht verändert werden. Ja. Aber die kennen das nicht und die Buddhisten auch nicht. Und zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, es lohnt sich wirklich, Jesaja 53 auswendig zu lernen. Denn man hat, wenn man so spontan beim Einkaufen jemandem begegnet und ein gutes Gespräch sich ergibt, hat man nicht unbedingt die Bibel dabei oder nur das Neue Testament, das da so in die Seite reinpasst. Ja gut, dann, wenn man das zitieren kann, da kann man erklären, ja, wir haben eine vollständige Jesaja-Rolle von Qumran aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Jesaja 53 ist darin vollständig enthalten. Das wurde wirklich vorher geschrieben. Und das hat sich dann erfüllt in Jesus Christus. Genau so. Und dann wird auch gesagt, dass er eben für unsere Sünden, zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm. Und damit durch seine Striemen uns Heilung würde. Und man muss bedenken, die meisten Juden, die sich heute bekehrt haben, etwa 400.000, da spielt die Jesaja 53 eine wichtige Rolle. Und warum soll das nicht auch eine wichtige Rolle spielen bei jedem Schweizer, bei jedem Deutschen, bei jedem Franzosen? Ja, schließlich ist ja der Afrikaner in Apostelgeschichte 8 auch klar durchgedrungen durch Jesaja 53. Der war ja gerade dran. Und dann konnte der Evangelist Philippus ihm das ganze Evangelium erklären. Ja, und gemäß dem Zeugnis der alten Rabbiner im Judentum spricht Jesaja 53 über den Messias. Nachzulesen im babylonischen Talmud Sanhedrin 98b und ganz deutlich im Targum Jonathan, wo der Ausdruck Messias sogar noch eingesetzt worden ist. Siehe, mein Knecht, der Messias wird einsichtig handeln.